Auch ich möchte einen jeden von uns heute Morgen begrüßen. Und ich wünschte, dass heute allein Gottes Reden zu hören wäre, dass wir dadurch gesegnet werden. Wir haben zu Beginn der Stunde gemeinsam gesungen: O Heiland, zieh du mich doch an deine Brust. Zieh du, zu dir zieh mich näher, Herr, stets jeden Tag. Das ist ein wunderschöner Wunsch, den ein jedes Kind Gottes haben sollte. Wenn die Kinder noch klein sind, benötigen sie viel Hilfestellung von den Eltern. Wenn sie dann aber größer werden, werden sie selbstständiger. Und die Eltern verlieren dann die direkte Nähe. Und es besteht die Gefahr, dass sie auch die Nähe, die innere Nähe verlieren. Dann wünschen sich die Eltern oft, näher an die Herzen der Kinder heranzukommen. Da benötigt es besondere Aufmerksamkeit und besondere Anstrengung, an der Beziehung zum Kind zu arbeiten, sie zu pflegen und weiterzuentwickeln. Aber auch darüber hinaus, jede zwischenmenschliche Beziehung benötigt Pflege. Man kommt sich näher, indem man Zeit miteinander verbringt und gemeinsam immer mehr erlebt. Man gemeinsam Dinge durchlebt, verschiedene Phasen durchlebt. Und dadurch reift die Beziehung mit der Zeit. Sie wird immer reifer, sie wird immer schöner, weil man sich immer besser kennenlernt. Und im Bibelabschnitt aus Jakobus 4 haben wir gehört, wie uns zugerufen wird: Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Wir sollen also auch in unserer Beziehung zu Gott die Nähe suchen. Und das soll heute Morgen unser Schwerpunkt sein. Die Ansprache für den heutigen Gottesdienst habe ich überschrieben mit dem Aufruf: näher zu Gott. Wir wollen dabei zuerst den grundsätzlichen Willen Gottes nach Nähe zu uns betrachten. Bereits aus der Schöpfungsgeschichte können wir diesen Gedanken entnehmen. Es heißt in 1. Mose 1, Vers 26 und 27: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und dann stellt Gott im nächsten Kapitel klar, 1. Mose Kapitel 2, Vers 18: Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die zu ihm passt. Gott in seiner Dreieinigkeit schafft einen Menschen, der ihm gleich war. Und diese Gleichheit, das bezieht sich ja weniger auf das Äußere, sondern mehr auf das Wesen und die Beschaffenheit der Seele. Und nun verbindet Gott diese Aussage der Schöpfung des Menschen nach seinem Bild mit der Tatsache, dass der Mensch Gemeinschaft, dass der Mensch Nähe braucht. Wenn der Mensch die Gemeinschaft und Nähe sucht, bedeutet es also im Umkehrschluss, dass Gott ebenfalls die Nähe zu uns sucht. Das sehen wir dann auch im Umgang von Gott mit Adam und Eva. Gott kommt in seine Schöpfung, er geht im Garten umher und ruft Adam und Eva. Sie hören seine Stimme, sie können mit ihm reden. Und wir können davon ausgehen, dass das ein ganz üblicher Vorgang war. Er spricht mit ihnen. Er gibt ihnen Hinweise, wie sie sich im Garten ernähren sollen. Und wie schon gesagt, er sieht auch die inneren, die tieferen Bedürfnisse des Menschen. Dass er nicht allein sein will, nicht allein sein sollte, weil er darunter leidet. Und er erschafft deshalb Eva. Seine Nähe bedeutet also auch, dass er Mitgefühl mit den Menschen hat und dass er sich in ihre Situation hineinversetzen kann. Leider geht dann mit dem Sündenfall die unmittelbare Nähe zu Gott verloren. Gott ist heilig und er kann keine Sünde in seiner Nähe dulden. Der Mensch muss das Paradies verlassen. Und wir sehen aus der weiteren Geschichte, wie folgenreich dieses Ereignis war. Der Mensch entfernt sich durch die Sünde nicht nur ein Stück weit von Gott, er verliert nicht nur die unmittelbare Nähe, sondern er driftet richtig ab. Und es kommt so weit, dass Gott eine traurige Bilanz ziehen muss. 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war. Der Weg des Menschen geht steil bergab, immer weiter weg von Gott. Wir müssen feststellen, dass da ein anderer da ist, der ihn von Gott wegzieht, der ihn immer tiefer in die Sünde hineinzieht. Aber Gott sei Dank, der Sündenfall hat nicht dazu geführt, dass Gott seinen grundsätzlichen Willen nach Nähe zu uns, zu seinem Geschöpf verloren hat. Während sich viele Menschen ins Verderben stürzen, gibt es immer wieder Lichtblicke. Von Noah heißt es zum Beispiel, Noah war ein gerechter Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten und Noah lebte mit Gott. Er ist einer, der die Nähe zu Gott gefunden hat. Er hat sein Leben mit Gott gelebt. Abraham gehört natürlich auch dazu. Er hört auf Gottes Auftrag und verlässt dann im Glauben sein Vaterland. Er geht hinein ins Ungewisse. Und das ist der Anfang der Geschichte von Israel, wie Gott sich ein Volk auswählt und sie besonders segnet. Als Gott dem Mose dann die Anweisungen für den Bau der Stiftshütte oder dem Zelt der Begegnung gegeben hat, bringt er diesen Wunsch nach Nähe so zum Ausdruck. 2. Mose 25, Vers 8. Ich will das kurz aufschlagen. 2. Mose 25, Vers 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott wollte mitten unter ihnen sein. Mitten unter seinem auserwählten Volk. Er wollte unter ihnen wohnen, wollte nicht nur vorübergehend da sein, sondern dauerhaft. Er wollte an ihrem Leben teilhaben, er wollte präsent sein, er wollte nahbar sein, er wollte ein Teil ihres Lebens sein. Wie bei Adam und Eva im Garten. Deshalb sollten sie ihm eine Wohnung, ein Heiligtum bauen. Zu dieser Zeit war Gottes Erreichbarkeit aber noch relativ eingeschränkt. Es konnte nicht einfach jeder zu jeder Zeit in das Zelt der Begegnung gehen. Und auch später zu der Zeit des Tempels war das nicht anders. Das Volk durfte nur den Vorhof betreten, das Heiligtum nur die Priester und das Allerheiligste nur der Hohepriester, und zwar nur einmal im Jahr. Dass Gott dieses Verlangen der Nähe zu seinem Volk nicht nur damals hatte, sondern es sich nicht verändert hat, können wir aus Hesekiel 37 entnehmen. Wir wollen das aufschlagen. Hesekiel, Kapitel 37. Hier spricht Gott durch den Propheten davon, wie er sein verstreutes Volk wieder zusammenführen möchte. Und wir lesen Hesekiel 37, die Verse 26 und 27. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen. Das soll ein ewiger Bund mit ihnen sein. Ich werde sie erhalten und zahlreich machen, und mein Heiligtum soll für immer in ihrer Mitte sein. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Das ist eine wunderbare Verheißung. Immer wieder, wenn ich diese Verheißung lese, dann erfüllt mich eine tiefe Ehrfurcht. Gottes Heiligtum besteht für immer. Und seine Wohnung ist mitten unter uns. Er ist da, er wohnt bei uns, er umgibt uns. Er hat ein offenes Ohr für unsere Nöte und Sorgen. Und er macht uns zu seinem Volk, zu seinen Kindern. Und dann sorgt er auch für uns. Ein weiterer Beweis für Gottes Willen zur Nähe mit uns ist selbstverständlich die Sendung von Jesus. Wir sehen darin deutlich diese Entschlossenheit von Gott, auch Opfer zu bringen, um diese Nähe wiederherzustellen. Und erst hier fällt die Abgeschiedenheit von Gott. Ihn zu erreichen ist nun nicht mehr erschwert, er ist unbegrenzt erreichbar für jeden. Wir brauchen nicht mehr einen Mittler, einen Priester, einen Hohepriester, der ins Heiligtum hineingeht, sondern ein jeder Einzelne kann Gott erreichen. Denn beim Tod von Jesus am Kreuz ist der Vorhang zum Allerheiligsten zerrissen. Damit ist der Weg wieder frei, wir können wieder Gott begegnen. Und nun gilt, was Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 48 sagt: Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Und Paulus bringt das so auf den Punkt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Nun ist die Prophezeiung erfüllt. Gott möchte in uns wohnen. Alle Voraussetzungen sind geschaffen. Wie bei jeder Beziehung gibt es aber immer zwei Seiten. Das war die Seite von Gott. Und nun ist die Frage, wie sieht es auf unserer Seite aus? Sind wir bereit, unserem Schöpfer, dem heiligen Gott, näher zu kommen und ihm eine Wohnung in unserem Herz einzurichten? Und nun kommen wir zum Einleitungswort. Wir schlagen das auf, Jakobus 4. Ich lese uns nochmal die Verse 7 bis 10. Jakobus 4 von Vers 7. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Tragt Leid und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wir wollen diese Verse nun Stück für Stück durchgehen. So seid nun Gott untertan. Es geht im ersten Schritt darum, die Autoritäten festzulegen, die Klärung der Autoritäten. Wer hat Macht über unser Leben? Was ist die treibende Kraft? Und aus diesen Versen sehen wir sehr eindeutig, dass es nur zwei Richtungen gibt. Es gibt nur zwei Seiten. Entweder es ist der Teufel oder es ist Gott. Und Jakobus ruft uns hier dazu auf, Gott diese Autorität zu geben. Er fleht uns hier förmlich an: Unterwerfe dich dem göttlichen Willen. So seid nun Gott untertan. Erkenne doch die bestehenden Machtverhältnisse an und lass Gott Entscheidungen in deinem Leben treffen. Maria hat dies getan und sie konnte dem Engel antworten: Sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen für ihr Leben zurückgestellt. Mir geschehe nach deinem Wort. Und Jesus hat uns im Vater unser gelehrt zu beten: Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und er hat sein eigenes Leben dieser Autorität unterstellt. Das Leben von Jesus war geprägt davon, dass er den Willen Gottes erfüllt hat. Alles war dem Vater unterworfen, auch wenn es schwer war, ja sogar sehr, sehr schwer war. Trotzdem hat er im Garten Gethsemane gebetet: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn es nicht möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Gott untertan zu sein, bedeutet, dem Teufel Widerstand zu leisten. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Wie schon gesagt, in unserem Leben wirken zwei Kräfte. Zum einen ist es Gott, der uns näher bei sich haben möchte, und zum anderen der Teufel, der mit aller Macht versucht, uns davon abzuhalten. Und er versucht, uns in seinen Machtbereich hineinzuziehen. Deshalb hängt die Nähe zu Gott mit dem Widerstand gegen den Teufel zusammen. Wir können uns das so vorstellen: Es gibt zwei Seile in unserem Leben. Das eine Seil ist um unseren Körper gebunden und dieses Seil wird gehalten vom Teufel. Er zieht daran, damit wir ihm immer näher kommen, weiter weg von Gott. Denn auf der anderen Seite steht Gott und er wirft uns ein Seil zu, wie wir einem Schiffbrüchigen ein Seil oder einen Rettungsring zuwerfen. Dieses Seil ist also nicht automatisch um uns gebunden, sondern wir müssen es fassen und wir müssen es uns daran festhalten. Gott zwingt uns nämlich nicht zu unserer Rettung. Er zwingt uns nicht, dieses Rettungsseil zu benutzen, sondern er überlässt uns die Entscheidung. Er wirft es uns hin, er bietet es uns an und nun liegt es an uns, ob wir dieses Seil festhalten, ob wir daran ziehen, uns daran entlanghangeln oder eben nicht. Und sobald wir das Rettungsseil ergriffen haben, sobald wir uns daran Stück für Stück vorziehen, dann zieht Gott von seiner Seite ebenfalls am Seil. Er zieht uns raus. Wir können also sagen, dass sobald wir nichts tun, sobald Stillstand zu verzeichnen ist, dass es dann Sieg für den Teufel bedeutet, weil er immer zieht. Gott wirft es hin, Gott lässt uns die Entscheidung, Gott lässt uns die freie Wahl. Wenn wir es nicht annehmen, dann zieht der Teufel weiter von seiner Seite. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen dem Teufel aktiv widerstehen und wir müssen uns aktiv Gott zuwenden und ihm nähern. Das passiert nicht von alleine. Wie sieht das praktisch aus? Wie können wir dem Teufel widerstehen? Und wie können wir uns Gott nähern? Zuerst einmal müssen wir überhaupt lernen zu unterscheiden. Dazu ist es wichtig, uns mit der Offenbarung Gottes zu beschäftigen. Welche Eigenschaften Gott hat, wie er wirkt und was seine Ziele mit uns sind, das finden wir alles in der Bibel. Wir müssen uns also Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Und dieser Entschluss ist der erste Schritt, Gott untertan zu sein und sich dem Teufel zu widersetzen. Denn wir wollen uns zu Gott nahen. Und schon hier merken wir, dass die Gegenseite nicht schläft. Es fällt uns oft schwer, die Zeit und die Ruhe zu finden, um in der Bibel zu lesen. Deshalb ist es wichtig, auch den zweiten Schritt zu gehen und Gott im Gebet näher zu kommen. Wir dürfen ihn darum bitten, uns die Freiräume und uns die Konzentration zu schenken, damit wir mehr verstehen. Wir dürfen darum beten, dass er uns beim Lesen der Bibel begegnet, dass wir ihn besser erkennen und dass wir ihn besser kennenlernen. Und wenn nicht jedes Gebet gelingen will, weil wir aufgewühlt, weil wir unruhig sind, dann sollen wir uns auch dadurch nicht entmutigen lassen. Suche immer wieder den Weg ins Gebet. Und natürlich können wir uns Gott nahen, wenn wir zu den Versammlungen kommen. Wir kennen alle den Vers aus Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gott verspricht seine Anwesenheit. Wo eine Versammlung in meinem Namen ist, da bin ich mitten unter ihnen. Auch hier müssen wir wieder in den Kampf gehen. Manchmal müssen wir Hindernisse überwinden, überspringen, die uns in den Weg gestellt werden, damit wir eben gerade nicht zu den Versammlungen kommen. Das sind Einladungen oder andere Termine, genauso Aufgaben, die scheinbar genau zu diesem Zeitpunkt erledigt werden müssen. Oder ähnliches. Wenn wir es schaffen, Gott durch sein Wort, das Gebet und die Versammlungen zu nahen, dann lernen wir ihn kennen, wir kommen ihm näher. Immer näher, immer enger in der Beziehung zu Gott. Und unsere Zielrichtung muss immer sein in Richtung Gott. Noch näher ran. Lass dich nicht vom Teufel in die andere Richtung ziehen. Widersteh dem Teufel, leiste ihm Gegenwehr, halte dich von ihm fern, so wird er sich von dir zurückziehen. Und es ist so ermutigend, dass wir hier ein festes Versprechen von Gott haben. Wenn wir uns ihm nahen, dann kommt er uns entgegen. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Wir laufen also aufeinander zu. Ich musste da an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken. Da hält der Vater Ausschau nach dem Sohn und als er ihn von Weitem sieht, kommt der Vater dem Sohn entgegengelaufen. Jesus hält Ausschau nach uns. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen, damit er uns endlich entgegenkommen kann. Wenn wir Gott näher kommen wollen, ist aber auch wichtig, wie wir ihm entgegenkommen. Wenn wir der Bibel und der Verkündigung nur intellektuell begegnen, laufen wir Gefahr, an Gott vorbeizugehen. Ich lese uns da Jesaja 29, die Verse 13 bis 14. Jesaja 29, Vers 13 und 14. Und der Herr sagt: Weil dieses Volk sich mit seinem Mund zu mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich nur nach angelernten Menschengeboten fürchten. Wenn wir aus jeder Lehre eine Theorie machen, aber Gott nicht in unserem Leben wirken kann, dann ist alles vergeblich. Deshalb sollten wir uns Gott mit dem Herzen nahen, wie es in Jeremia 29 heißt, Vers 13 und 14. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Lasst uns Gott nicht nur mit unserem Verstand näher kommen, sondern unsere Herzen für ihn öffnen. Unser Leben der göttlichen Autorität unterstellen. Wir müssen anerkennen, dass die Bibel der Maßstab für unser Leben ist. Wir müssen zulassen, dass die Bibel unser Leben beurteilt. Und es kann sein, und es wird so sein, dass dabei auch der Finger in die Wunde gelegt wird. Lassen wir uns von Gott zurechtweisen. Alle christlichen Vorbilder haben das gemacht. Sie sind alle an dem Punkt angekommen, an dem sie ihr Leben der Autorität Gottes unterstellt haben. Und sie sind umgekehrt. Sie haben erkannt, dass sie auf dem falschen Weg sind, dass sie alleine nicht können. Sie sind umgekehrt. Und erst da hat ihre Erfolgsgeschichte angefangen. Gott konnte sie nach seinem Plan gebrauchen. Je näher wir Gott kommen, desto mehr erkennen wir seine Heiligkeit, seine Größe, seine Allmacht und seine Liebe zu uns. Und wisst ihr, Gottes Gegenwart ist gewaltig. Ich will uns hier beispielsweise die Begegnung von Mose mit Gott am brennenden Dornbusch in Erinnerung rufen. Mose weidet gerade die Schafe seines Schwiegervaters. Er kommt auf seinem Weg an den Berg Horeb, den Berg Gottes. Und dort sieht Mose einen brennenden Dornbusch. Das scheint erstmal nichts Besonderes gewesen zu sein, denn erst als er sieht, dass der Dornbusch nicht verbrennt, ist das Interesse von Mose geweckt. Er will sich anschauen, was es damit auf sich hat, und er geht dem Busch entgegen. Als Gott nun zu ihm spricht, fängt Mose an zu zittern und wagt nicht hinzuschauen. Und Gott fordert Mose dazu auf, die Schuhe auszuziehen, weil er sich an einem heiligen Ort befindet. Und das ist ein Bild auf die Heiligkeit Gottes. Hier, in der Nähe von Gott, nehmen wir den Schmutz wahr, der an unseren Schuhen und an unseren Kleidern haftet. Das kann grober Schmutz sein, aber auch vermeintlich kleine Verunreinigungen. Wir erkennen, dass wir nicht würdig sind, diesem großen, heiligen Gott zu begegnen. Den Schmutz müssen wir ablegen. Die verschmutzten Schuhe müssen wir ausziehen. Deshalb heißt es in unserem Abschnitt in Jakobus 4 weiter, ich möchte uns das jetzt nach der neuen Genfer lesen, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Um uns die Schuld von unseren Händen zu waschen, dazu ist Jesus gekommen. Er hat ein schuldfreies Leben geführt. In seinem Leben war keine Sünde zu finden. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der Teufel hat es nicht geschafft, ihn mit seiner Schlinge zu fangen und auf seine Seite zu ziehen. Jesus hat ihm in den Versuchungen widerstanden und Jesus hat den Teufel besiegt. Sein Leben war ein Siegeszug gegen den Teufel. Er hatte zwar keine Schuld, aber er hat unsere Schuld gesehen. Diese Schuld, die wir in der Nähe Gottes wahrnehmen können. Und er ist stellvertretend für uns gestorben. Er hat alle unsere Sünden genommen und einmal für sie bezahlt. Deshalb können wir bei ihm die Schuld abwaschen. Es ist nur sein Blut, sein Tod am Kreuz, das uns die Sünde abwaschen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du näher zu Gott kommen willst, dann musst du deine Schuld erkennen. Und sich seine eigene Schuld einzugestehen, das ist so richtig schwer. Das bedeutet, sich zu demütigen. Aber wir haben gelesen, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Es ist zwar ein schwerer Weg, aber bedenke, die Schuld bedeutet Trennung von Gott. Deshalb komm zu Jesus. Bekenne ihm deine Schuld und werd sie los. Er liebt dich. Jesus ist diesen Weg einzig und allein aus Liebe gegangen. Er wollte uns wieder die Möglichkeit geben, in die Nähe Gottes zu kommen, eine echte Nähe mit Gott zu erleben, ein Leben zu führen, das von Gott geprägt ist. Weißt du, seine Liebe hat die Kraft, jedes Herz zu erreichen. Jedes Herz. Und nicht nur, dass diese Liebe das Herz von außen erreicht, sondern er schafft es, das Herz zu erweichen. Da zerbrechen sogar steinharte Herzen. Wir haben Beispiele von Menschen, die sich schwere Sünden aufgeladen haben. Verbrecher, deren steinharte Herzen in der Nähe Gottes zerborsten sind, weil sie seine Liebe erkannt haben. Die Liebe zu ihnen, den harten Männern, den Verbrechern, egal was sie auf dem Gewissen hatten. Als sie in die Nähe Gottes kamen, kam ihnen Gott entgegen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Sie haben Jesus gesehen, der nicht nur die Sünde der Welt trägt, sondern auch ihre Sünden. Und sie sind vor ihm zusammengebrochen. Tragt Leid und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Aus lauter Liebe hat Gott ihnen vergeben. Sie haben Gott gefunden. Wisst ihr, er lässt sich finden. Das ist ein festes Versprechen, ein festgeschriebenes Gesetz. Wenn wir uns zu Gott nahen, dann naht er sich zu uns. Wenn du dich Gott nahst und er dir deine Schuld klar macht, ganz egal, ob es eine große Schuld ist oder eine kleine Schuld, dann sollst du wissen, die Schuld muss bereinigt werden. Ganz egal, was dein Gewissen belastet, komm damit zu Gott. Und wenn du noch unentschlossen bist, dann geh noch näher heran. Geh noch näher zu Gott. Schau dir an, wie Jesus gelebt hat. Suche Antworten auf deine Fragen in der Bibel. Suche die Antworten im Gebet. Suche die Antworten in den Versammlungen. Und wenn du bereits Frieden mit Gott gefunden hast, wenn Gott die Schuld von deinen Händen gewaschen hat und dir einen festen Entschluss zur Nachfolge gegeben hat, dann sieh zu, dass der Teufel dich nicht wieder mit einer Schlinge überwerfen kann, sondern dass du dich weiter Gott näherst. Suche nach der Heiligung. Suche die Kraft aus der Höhe. Suche den Heiligen Geist, der dich noch näher zu Gott führt, indem er dich alles lehrt. Strecke dich aus nach der Frucht des Geistes. Werde ihm immer ähnlicher. Stillstand bedeutet den Sieg für den Teufel. In der Nähe Gottes bekommen wir auf die Probleme des Alltags, die Sorgen und auch auf unsere Ängste wieder die richtige Blickweise. Wir lernen, dass Gott einen Plan hat. Und seine Absichten mit uns sind immer gut. Er sorgt sich für uns. Wir dürfen mit den Kämpfen zu ihm kommen und um Hilfe bitten. Wenn der Teufel uns versucht, und zwar gerade an unseren Schwachstellen, dann dürfen wir immer wieder zu Gott kommen. Komm zu ihm, bring's zu ihm Und wir werden immer mehr von seiner Kraft und von seiner Stärke erkennen. Seine Überlegenheit, sich Gott zu nahen und dem Teufel zu widerstehen, ist ein immer wiederkehrender Prozess. Unser ganzes Leben hindurch, weil der Teufel sich ungern geschlagen gibt. Er versucht immer wieder und auf verschiedene Art anzugreifen und uns von Gott wegzubringen. Entweder als brüllender Löwe oder als Engel des Lichts. Deshalb lasst uns wachsam sein und die Nähe zu Gott suchen. Das ist die beste Verteidigung. Dazu benötigen wir den Willen und die Kraft. Aber Gott sei Dank, es gibt Hoffnung. Er hilft uns. Gott schränkt nämlich die Versuchungen des Teufels so ein, dass wir siegen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Außerdem gibt Gott die Macht dazu. Lukas 10, Vers 19, da sagt Jesus, seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts wird euch schaden. Eine Vollmacht über die ganze Macht des Feindes. In dem Tauziehen unserem Leben, was ich uns vorhin als Bild gezeigt habe, ist Gott der Sieger. Wir müssen nur das Rettungsseil, das Gott uns zugeworfen hat, festhalten. Und am besten, wenn wir es festhalten, uns daran entlanghangeln, immer näher zu Gott. Und Gott zieht uns dann von seiner Seite. Er zieht am anderen Ende. Er gibt uns die Kraft dazu. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Und das Beste, Gott ist größer als der Teufel. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Mit Gottes Hilfe können wir dem Teufel widerstehen. Und wir können ihn überwinden. Dank Jesus können wir Frieden mit Gott finden, sodass er in uns wohnen kann. 2. Korinther 6, Vers 16. Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und genau wie eine lang anhaltende Beziehung immer wertvoller und immer tiefer wird, weil sie durch Prüfungen und Schwierigkeiten erprobt und bewährt wird, genauso soll unser Verhältnis zu Gott immer schöner werden. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Ich wünsche einem jeden von uns, dass wir diese Nähe zu Gott suchen, dass wir sie finden. Gott segne sein Wort an uns. Amen.